Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 235 des Deutschlandfunk Politik-Podcast. Das Redaktionsgespräch von Kolleginnen und Kollegen, Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Am Mikrofon hier ist Stefan Detjen. Ich sitze in Berlin hier allein an einem grauen Freitagnachmittag. Aber ich bin verbunden und habe vor mir auf dem Bildschirm in Bild und hoffentlich über Leitung in Ton in Brüssel eine Kollegin und einen Kollegen.
Bettina Klein, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel. Hallo.
Hallo Bettina.
Und Klaus Remmel aus dem Hauptstadtstudio. Ich bin in Brüssel und Stefan, ich kann dir sagen, was Grau angeht, da bin ich ziemlich sicher, dass wir mithalten können heute.
Gewöhnlich dran und es wird aber besser im Frühjahr, das kann ich ja schon mal verraten, wenn du dann öfter in Brüssel sein wirst. Der Klaus-Spoiler macht was Tolles nächstes Jahr und geht von Berlin nach Brüssel Ende Februar. Ist noch ein bisschen hin, deshalb machen wir hier noch keine Abschiedsgesänge. Danke. Aber er hat sich den Gipfel angeschaut. Das wird auch gleich Thema sein. Und ich verrate es jetzt gleich. Ich weiß nicht, ob es Enttäuschungsächzen gibt in der Hörerschaft. Wir reden nicht über Friedrich Merz, der von einer Stunde zum CDU-Vorsitzenden gekürt wurde. Wir haben lange überlegt, ob wir es machen und haben festgestellt, wir haben viel über Friedrich Merz geredet. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Folge 231, 17. November mit unserer Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager und Katharina Hamberger. Folge 224 mit Moritz Küpper, auch ehemaliger Nordrhein-Westfalen-Korrespondent von uns, Laschet-Biograf, Anfang Oktober, da gab es eine lange Folge, ganz weit zurück dann, 2.11.2018, Folge 64 des Politik-Podcasts. Das war die erste Kandidatur von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitz nach dem Rückzug von Angela Merkel von der Parteispitze. Da haben wir lange, Dirk-Oliver Heckmann aus dem Funkhaus Köln war da mit dabei, über Friedrich Merz geredet und werden auch noch weiter über ihn reden. Aber wir hatten heute eigentlich ein anderes Thema vor. Einverstanden?
Ja, gerne. Aber wo du über Merz gesprochen hast, also ich habe von Brüssel aus hier in dem Digitalstream den Anfang verfolgt, als Ziemiak das Ergebnis einläutete. Zunächst einmal sehr zufrieden war über die Beteiligung. Das könntest du vielleicht kurz einordnen, denn zwei Drittel klingt jetzt so, als sei da Luft nach oben. Aber ich glaube, diese Mitgliederbefragung, da kann man sagen wir mal, keine Parteitagsabstimmungsergebnisse erwarten. Und dann natürlich haben wir uns ja gefragt, schafft er das im ersten Wahlgang? Für mich ist als Beobachter jetzt in Berlin über Jahre fast schon Respekt über die Ausdauer dieses Mannes, was die Ambitionen auf dieses Amt angeht und die Anläufe, die er gewagt hat, wo er gescheitert ist, nicht einmal, sondern zweimal und trotzdem dran geblieben ist. Was Ausdauer angeht, Chapeau.
Naja, ist eigentlich ein politischer Roman, diese ganze Story. Da ist ja alles drin. Mann, Frau, Ambitionen, Enttäuschungen, Ehrgeiz, Intrigen, angebliche Intrigen zumindest und so weiter und so weiter. Also wirklich eine lange, lange, lange Geschichte, die jetzt ja noch nicht ans Ende gekommen ist, aber nochmal eine Wolte geschlagen ist. Und Friedrich Merz ist nicht dahin, wohin der eigentlich wollte. Der wollte natürlich Bundeskanzler werden. Das war ja ganz klar nach Angela Merkel. Jetzt muss er eigentlich eine in Trümmern liegende CDU wieder aufbauen. Und da gab es auch Momente, wo ich gedacht habe, das wollte der eigentlich nicht. Wird er das wirklich tun? Er ist angetreten. Er hat mal gesagt, für ihn war der entscheidende Moment anzutreten, nochmal für den Bundestag. Nicht wissend, was dann da rauskommt, welche Rolle für ihn dabei rauskommt. Jetzt ist er Vorsitzender geworden. Eindrucksvoll fand ich die Wahlbeteiligung bei der CDU, deutlich über 60%. Das ist mehr als bei den Mitgliedervoten der SPD in der Urabstimmung, in der dann Esken und Walter Borjans Parteivorsitzende wurden. Also diese CDU-Mitgliedschaft ist da aktiviert worden. Das war auch interessant, weil bis zuletzt selbst führende CDU-Leute hier gesagt haben, sie haben keine Ahnung, wie viel da wirklich hingehen. Sie wissen auch gar nicht, wer das eigentlich wirklich ist. Aber mir schien dann doch sehr erwartbar und es eine gute Chance zu geben, dass Friedrich Merz das tatsächlich im ersten Anlauf entscheidet. Ein paar kleine Wetten habe ich gewonnen. Jetzt schauen wir mal, wie es wird.
Jetzt, um den Bogen zu schlagen, ist ja interessant. Also ich meine, wir kriegen sowohl jetzt mit Friedrich Merz, aber eben auch der nächststärkere, zwei versierte Außenpolitiker. Ja, also ein Friedrich Merz kann in einer außenpolitischen Diskussion, gerade wenn es um das transatlantische Verhältnis angeht, Stichwort Atlantikbrücke, jederzeit mithalten, oder?
Ja, auch ein ausgewiesener Europapolitiker. Der war mal Mitglied des Europäischen Parlaments und ist wirklich in einer klassischen Weise ein Transatlantiker, ein westorientierter CDU-Politiker und auch jemand mit dem klassischen europapolitischen Verständnis. Die Bettina will das auch nochmal ergänzen.
Ja, gerne. Ich habe mich daran erinnert, dass ich vor 10 Jahren, vielleicht fast ganz genau 10 Jahren, Interview der Woche gemacht habe mit Friedrich Merz. Da wurde er gerade gewählt zum Chef der Atlantikbrücke und ich kam gerade zurück von einem Jahr in Amerika. Das habe ich noch als sehr interessant in Erinnerung. Und zweite Bemerkung, ich habe jetzt von Brüssel aus hier diese beiden Parteitage zumindest verfolgt, wo es Friedrich Merz nicht wurde. Annegret Kramp-Karrenbauer und dann Armin Laschet und kann nur sagen, tatsächlich bemerkenswert. Ich habe auch sehr wohl wahrgenommen hier von Brüssel aus die Erleichterung, teilweise Freude, teilweise auch Schadenfreude, als erst beim ersten Mal nicht wurde und dann beim zweiten Mal nicht wurde. Da ging man eigentlich schon davon aus. Ich habe hier Annegret Kramp-Karrenbauer mehrfach erlebt als Verteidigungsministerin hier auch in Brüssel, habe das immer als sehr angenehme Zusammenarbeit auch empfunden, aber da war auch klar, also als Kanzlerin hatte sie dann am Ende keine Chance oder wollte nicht. Von daher muss ich sagen, im dritten Anlauf tatsächlich, das, ich kann es einfach nur mit dem Wort beschreiben, bemerkenswert.
Und es fehlt ihm jetzt diese eigentliche Rivalin. Das war ja immer ein ganz starker Motor bei ihm, diese Rivalität zu Angela Merkel, dieses Gefühl, ich kann es eigentlich besser, die Frau ist eigentlich falsch am Platz. Mal gucken, was er jetzt daraus macht. Mir geht immer auf, wie alt ich in diesem Geschäft bin, wenn ich Leuten erzählen kann, dass ich Interviews mit denen gemacht habe, als der zum ersten Mal Fraktionsvorsitzender wird. Und mal gucken, ob man jetzt nochmal auch Interviews mit einem Fraktionsvorsitzenden Merz machen kann. Das wird ja die erste spannende Geschichte, die Rivalität Merz-Brinkhaus. Wer dazu heute noch mehr hören möchte, den empfehle ich den Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Da ist nämlich jetzt, während wir hier zusammen sind, ist Katharina Hamberger, die das heute für uns verfolgt hat, im Gespräch und erzählt ihre Einschätzungen und Beobachtungen von diesem Tag mit Friedrich Merz und der CDU. Bevor wir auf den Gipfel kommen, noch eine kurze Zäsur. Ich will mich ganz besonders bedanken bei Hörerinnen, die uns geschrieben haben, und zwar wirklich bei Hörerinnen, weil ich das letzte Mal gesagt habe, wir wundern uns, es schreiben uns so viele Männer. Und jetzt kommen Mails rein. Ich lese jetzt nur mal die Vornamen vor. Von Julia, Dorothee, Sandra, Janine, Clara, Elsa, Annette, Sarah, Henrietta, Konstanze, Yvonne, Ira, Kerstin. Frauen haben uns geschrieben, zum Teil einfach nur geschrieben, hallo, wir sind da. Es sind nicht nur Männer, die zuhören. Haben sich gemeldet, teilweise mit längeren, interessanten Beobachtungen. Vielen Dank dafür. Wir haben uns ganz besonders drüber gefreut. Zum EU-Gipfel.
Ihr habt das im Jahr 2021 haben wir weibliche Hörerinnen und Hörer. Es ist ja unglaublich.
Ja, es gab auch noch mal Mails, die uns an der Nase packten und vielleicht sich schon wieder bestätigt fühlen. Ihr seid so männlich, ihr redet immer, es reden so viele Männer. Bettina, erzähl, wie war der Gipfel?
Heute rede auch ich. Ja, ein außergewöhnlicher Gipfel, weil auch unter Corona-Bedingungen natürlich hier ein physischer Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen kamen natürlich persönlich und eine ausgewählte kleinere Schar, sag ich mal, von Journalistinnen und Journalisten durften auch rein ins Pressezentrum, was wir ja lange nicht durften hier in Brüssel. Vorgelagert war dieser Gipfel östliche Partnerschaft. Das hat man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, im Augenblick auch in Deutschland. Das sind ja diese 5 ehemaligen Sowjetrepubliken, Armenien, Aserbaidschan, Moldau, Ukraine, Georgien, Belarus gehört aus bekannten Gründen halt nicht mehr dazu. Das hat am Mittwoch stattgefunden und der eigentliche reguläre Gipfel war verkürzt auf den gestrigen Tag. Wir mussten alle einen Test machen, einen PCR-Test, wenn wir da rein wollten, auch die Delegationen. Und zum Unmut, Unverständnis, teilweise auch zur sarkastischen Belustigung vieler Journalistinnen und Journalisten wurde da aber kein Beleg abgefragt, es wurde kein Impfausweis abgefragt, es reichte auf eine E-Mail zu antworten und reinzuschreiben, jawohl, ich habe einen negativen PCR-Test, kontrolliert wurde da gar nichts, also das vielleicht eine Beobachtung zu den kleinen Obskuritäten hier, die wir in Brüssel Augenblick erleben, dann, in diesem Bereich zwischen ungewöhnlich und wieder Normalität.
Ihr wart dann im Ratsgebäude, also in dem klassischen Pressezentrum und auch die legendäre Bar Austria war offen. Man konnte da sich zusammenstellen oder wie war das?
Nee, Bar Austria war geschlossen, alles dunkel. Es gab zwei Automaten, wo man Wasser und Kaffee holen konnte. Und technischer Fortschritt ist unaufhaltsam. Man konnte kontaktlos mit der Visa-Karte dort 75 Cent bezahlen. Also auch eine Neuerung. Der Fortschritt lässt sich auch in Brüssel nicht aufhalten. Ansonsten war es eine kleinere Schar. Ich glaube, 170 Kolleginnen und Kollegen waren zugelassen für dieses große Atrium. Also auch mit Abstand natürlich weitaus weniger Betrieb, als du, Stefan, das natürlich auch kennst von den EU-Gipfeln. Aber es war so ein bisschen mehr Normalität natürlich da. Man kann sich austauschen, man ist vor Ort, man kann mit den Sprechern dort reden. Also das war schon ein wenig, eine doch gewisse Verbesserung im Vergleich zu den vielen Gipfeln, die wir hier nur online erlebt haben in den letzten 2 Jahren.
Bettina, darf ich dich fragen, weil ich habe dann das Ganze natürlich nur auf dem Bildschirm verfolgt und mich interessierte natürlich die Figur Olaf Scholz insbesondere, musste dann aber feststellen, und das wird für dich Alltag sein, dass eigentlich vermutlich nicht fast jedes Mal, aber doch sehr häufig da irgendjemand Novize oder Novizin ist oder irgendjemand da seinen Abschied gibt, denn es sind ja nun mal viele Staats- und Regierungschefs und in diesem Fall lernte ich, dass es eben nicht nur um Olaf Scholz geht, sondern natürlich auch die schwedische Amtskollegin. Das erste Mal da war eine Premiere für sie, dass Nehammer als österreichischer Bundeskanzler zum ersten Mal da war, dass es für Babic aus Tschechien die Abschiedsvorstellung war und dass Scholz hier eine besondere Figur war, fand ich, merkt man daran, dass in den wenigen öffentlichen Bemerkungen der Staats- und Regierungschefs fast jeder andere gefragt wurde, was er denn von Olaf erwartet oder Olaf Scholz erwartet, während eigentlich niemand gefragt hat, was man sich vom österreichischen Bundeskanzler erhofft oder dergleichen mehr.
Ja, das spiegelt natürlich die Größe und die Wirkmächtigkeit, sage ich mal, Deutschlands in der Europäischen Union, in der Mitte Europas mit einer solchen Einwohnerzahl. Es ist ein politisches Gewicht in vielerlei Hinsicht, natürlich auch vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte, muss man sagen. Natürlich hat sich viel Aufmerksamkeit hier auf den Machtwechsel in Deutschland gerichtet. Das fing schon an, als Annalena Baerbock im Frühjahr ihre Kandidatur bekannt gab und also viele, ich würde mal sagen, insbesondere männliche Kollegen, also unglaublich aufgeregt waren und angetan waren. Oh, wir kriegen jetzt eine neue deutsche Kanzlerin. Also natürlich schaut man auf Deutschland stärker mit mehr Interesse als auf ein Land in Österreich. Und Österreich hat uns natürlich hier ziemlich in Atem gehalten über die letzten Jahre, natürlich auch mit den Regierungswechseln. Also wenn du auf den Doorstep von Scholz gestern Morgen anspielst, ich war nicht persönlich dort, ich habe es auch am Bildschirm verfolgt, weil das vielleicht nochmal zur Erklärung für die uns zuhören. Man muss nochmal so einen extra Zugang haben, um dann wirklich dann dort zu stehen, wo die Staats- und Regierungschefs halt also ankommen. Wir haben es auch dann im Ratsgebäude am Bildschirm erlebt. Ich fand ihn wortkarg für den Umstand, dass er nun der Bundeskanzler eines so großen und doch ziemlich mächtigen Landes eigentlich ist. Also er war, fand ich, sehr typisch, wie wir Olaf Scholz kennen. Und als dann Nachfragen kamen, wandte er sich auch relativ schnell ab. Wobei man sagen muss, Angela Merkel hat bei diesen Doorsteps auch, glaube ich, fast nie Fragen beantwortet. Also insofern tritt er da auch in ihre Fußstapfen.
Und ich habe den Eindruck, das hat sich in der Pressekonferenz in der zurückliegenden Nacht auch nicht großartig gewandelt. Er ist an der Seite von Macron aufgetreten. Und das, was ich gehört habe, ich fand eigentlich die Sachen bemerkenswert, in denen er sich besonders stark zurückgehalten hat. Und mir ist eigentlich keine Aussage jetzt in Erinnerung, wo ich sage, da bricht er eben mit dieser Vorsicht, mit der maximalen Vorsicht, die er an den Tag legt. Das ist einmal, finde ich, die sehr berechtigte Frage. Wir werden gleich auf das Thema Russland kommen, inwiefern mögliche Sanktionen, was den Schaden angeht, unter denjenigen, die diese Sanktionen anwenden. Es entsteht ja nicht nur Schaden für den, der bestraft wird, sondern auch für diejenigen, die hier Handelssanktionen oder was auch immer aussprechen, ob diese gezielt und gleich verteilt werden, was die Bürde des Schadens angeht. Und da kam einfach nichts. Da kam wieder so ein Satz, man werde überprüfen und es sei doch selbstverständlich, dass man sich die Auswirkungen ansieht, aber darüber hinaus nichts und auch bei einem zweiten Teilaspekt der Olympiafrage im Prinzip, so wie Macron auch, wir sind dabei, uns abzusprechen, das ist noch nicht abgeschlossen, sagte Macron und Scholz sagte, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich vermute, wir werden uns an diese öffentliche Vorsicht gewöhnen müssen. Der Stil im Bundestag, Stefan, wenn ich da die Vorstellung von Scholz anspreche, ausführlicher, aber deshalb doch nicht mehr Substanz, oder?
Nee, das würde ich auch sagen. Also für mich ist ja der beherrschende Eindruck und auch von dem, was ich hier aus Berlin von dem Gipfel in Brüssel wahrnehme, dass wir uns bewegen in Zeiten von wirklichen extremen, sich zuspitzenden Kriegen. einer Kriegsgefahr am östlichen Rand Europas, einem sich vertiefenden Bruch in Europa. Das müsst ihr mir gleich auch nochmal erklären, der, wenn ich das richtig sehe, jetzt auf dem EU-Gipfel sich jetzt auch noch in das Feld der Energiepolitik fortgepflanzt hat. Und zwar ebenso als ein Ost-West, als eine Fortsetzung des Ost-West-Konflikts, aber auch mit offenen Fragen an das deutsch-französische Verhältnis. Dann natürlich die Auseinandersetzung um Rechtsstaatlichkeit, also die tiefe Bruchkante, die sich durch Europa zieht. Und wir werden ja auch noch über die Reisen sprechen. Du warst mit Annalena Baerbock im Westen, Paris, Brüssel, aber auch in Warschau. Ich war mit Olaf Scholz in Warschau. Und was ich von diesem Bundeskanzler erlebt habe, ist eine Rhetorik, die darauf abzielt, diese Krisen sozusagen rund zu schleifen. Und du hast jetzt den Auftritt im Bundestag angesprochen. Olaf Scholz, für mich war das der Kern dieser langen und ich muss sagen ermüdenden 90 Minuten, in denen er da den Koalitionsvertrag referiert hat, war das Ende, als er gesagt hat, an die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar gerichtet, das wird gut aussehen. Also diese Beruhigungsrhetorik, macht euch mal keine Sorgen. Das ist sozusagen Merkel nochmal potenziert. Ich habe gesagt, die Leute, die irgendwie Mutti vermissen, die kriegen jetzt Vati.
Ja, finde ich eine sehr gute Analogie. Stefan, mir fiel gerade ein, wie ich dir zuhöre und du das so beschreibst, was wir manchmal über den NATO-Generalsekretär gesagt haben, der ja auch eine sehr trockene Art und Weise auch hat zu reden, dieses Wort Dinge wegzumoderieren, ja, glaube ich, trifft auf Scholz vielleicht auch ganz gut zu. Jegliche Aufregung, Erregung aus einem Thema rauszunehmen, da wirklich überhaupt keine Angriffsflächen zu bieten, so empfand ich das auch. Das könnte als neuer deutscher Regierungsstil, denn hier also auch in Brüssel, wenn der deutsche Bundeskanzler hier auftritt, sich vielleicht bewähren. Auf jeden Fall wird es Ängste nehmen. Also hier kommt keiner, der auftrumpft, sondern das ist sozusagen Merkel hoch zwei oder hoch minus zwei, wenn man so will.
Lass uns mal über die inhaltlichen Fragen sprechen und wir müssen gleich, Klaus hat das ja schon angesprochen, nochmal über Osteuropa, über Russland sprechen. Aber was mich interessiert, ist diese neue Dimension der Energiepolitik, also diese Spaltung, die wir gesehen haben da. Wenn ich es richtig verstehe, korrigiert mich eine Allianz der osteuropäischen oder zumindest von einem Teil der Visegrad-Gruppe, Polen, Ungarn, Tschechien, die sich auflehnen gegen den europäischen Zertifikatehandel und da Rabatz machen. Der polnische Premierminister Morawiecki am Anfang der Woche ja auch mit einem scharfen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, indem er das als riesige Ungerechtigkeit und das Öffnungstor für böse Spekulanten geschildert hat. Aber dann, und das finde ich natürlich auch interessant, dann diese gemeinsame Pressekonferenz von Scholz mit Macron. Aber von mir aus auch an die Frage, was bedeutet diese Demonstration mit Blick auf die Energie- und Klimapolitik, der Kanzler einer deutschen Regierung, die sich Klimaaußenpolitik auf die Fahnen schreibt, mit einem französischen Staatspräsidenten, dessen großes Werk es zurzeit ist, die Atomenergie zu revitalisieren. Was ist das für eine Partnerschaft? Was habt ihr da gesehen?
Also mein Eindruck der Pressekonferenz, der war eindeutig der, dass ich sagen musste, diese Taxonomie, das ist das Stichwort, unter dem dieser Streit läuft, also die Klassifizierung der Energien in nachhaltig oder wie Macron in der Pressekonferenz sagte, in kohlenstoffarm, so hieß es in der Übersetzung, so will er die Atomkraft klassifiziert sehen, wenn er sie auch nicht mit Erneuerbaren gleichstellen will. Das war auch so ein Konflikt in der Pressekonferenz, den ich unter, wie Bettina eben sagte, wegmoderieren einordnen würde. Denn Olaf Scholz sagte dazu, dass es doch völlig klar sei, dass jeder Staat für sich seinen Weg gehen müsse zu Emissionsfreiheit. Und dann den Satz abhängte, aber am Ende muss es eben zusammenpassen. Und für mich ist das ein Widerspruch. Er hört in dem Moment dann auf, eine Antwort zu geben, weil er mit der Stimme unten ist oder gedanklich einen Schlusspunkt setzt. Aber Fragen bleiben da natürlich für Journalisten ständig offen.
Ja, und ich glaube, das wird ja auch, der Taxonomiestreit ist mit dem gestrigen Tag, glaube ich, nicht beendet. Es gibt ja, das hat ja auch den größten Teil der Diskussion, als es um Energiepreise ging, aufgehalten gestern. Das war ein großer Verzögerungsfaktor zunächst mal. Macron sagt in der Pressekonferenz, das ist wirklich noch ein wichtiges Thema, wo wir noch drüber reden müssen. Die Vorstellung ist aber eigentlich für nächsten Mittwoch geplant. Also ich kann nicht garantieren, dass es wirklich zu dieser, dass man das wirklich jetzt vorstellt und sich dort einigt. Und in der Tat gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Feldern ja in der Europäischen Union. Das Lager, das du geschildert hast, Stefan, mit den Osteuropäern, die sozusagen, was die Klimapolitik auch angeht, ja eine ganz andere Haltung einnehmen, ist das eine. Dann Macron-Lager, der quasi sagt, für den Übergang brauchen wir Atomenergie und sozusagen der Dreh der bisherigen deutschen Bundesregierung zu sagen, na gut, da können wir da irgendwie auch noch Gas auch noch mit reinschummeln sozusagen als Übergangstechnologie. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wo das endet und ob das wirklich endet vor Weihnachten. Denn nach dem, was Macron gesagt hat in der Pressekonferenz, klang das nicht so, als sei das schon wirklich in Papier und Tüten. Und wir warten ja hier schon seit längerer Zeit, seit Wochen eigentlich darauf, dass es vorgestellt wird. Es gab auch mal die Theorie, es wird gar nichts vorgestellt, solange nicht die französischen Präsidentschaftswahlen vorbei sind. Davon ist man jetzt im Augenblick offensichtlich weg. Aber das vielleicht mal kurz als Anmerkung von hier.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mich wundert das ja, dass diese Diskussion über die Wiederbelebung der Atom- und der Nuklearenergie in Deutschland so gar nicht ankommt. Auch bei uns in den Medien. Ich finde, das ist null Thema, verglichen mit dem, was in Frankreich los ist, dass diese Regierung, also dass sozusagen das Wiederanschalten von Atomkraftwerken nicht das China dieser Regierung war, im Sinne von Nixon, only Nixon can go to China. Ja, das wäre natürlich der endgültige Treppenwitz der Geschichte, dass die unionsgeführte Regierung die Kernkraft den endgültigen Ausstieg beschließt und dann eine rot-grüne Regierung die Kehrtwende wieder vollzieht. Aber es ist ja nicht ansatzweise erkennbar und es gibt auch überhaupt keine öffentliche Resonanz daraus. Wie sieht denn das aus Brüssel aus?
Naja, ich fange vielleicht mal mit einer persönlichen Beobachtung an. Ich war vor 10 Jahren in den USA, als Fukushima passierte. Und ich habe mal so ein bisschen parallel das CNN und deutsche Medien verfolgt und das war schon wirklich sprechend, wie die Welt und viele Sender berichteten über die Katastrophe, über Tausende von Menschenleben, die quasi das der Tsunami gekostet hat. Und in Deutschland ging es ab Tag 1 nach dem Tsunami nur noch um die Frage Atomausstieg oder nicht. Und Frau Merkel hat damals sozusagen ja auch ihr Mäntelchen nach dem Wind gehängt sozusagen. Und die Frage, ob das eigentlich so schon ausbuchstabiert ist, wie schnell man da raus kann, ohne Ersatzleistungen im Grunde genommen zu haben, glaube ich, ist viele Jahre lang in Deutschland auch nicht wirklich lang und breit diskutiert worden. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Effekt davon.
Wird ja nicht so lange dauern, bis der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz diese Frage gestellt bekommt. Und sagen, Merz ist ja jemand, der sich in solchen heiklen Fragen nicht gerne festlegt, ganz im Gegensatz zu seiner Rhetorik, die immer große Entschlossenheit und Führungskraft verstärkt. Aber würde mich nicht wundern, wenn derjenige ist, der sagt, na, schauen wir doch mal nach Frankreich, kann man doch mal drüber nachdenken. Stichwort, lass es, wenn ihr wollt, noch mal schauen, Russland. Wir haben jetzt über Taxonomie gesprochen, über die Energiefragen und dann sind wir natürlich gleich bei Nord Stream 2 und bei den Gaslieferungen und von hier natürlich immer wieder die Frage, diese neue Regierung, die auch in der Frage ja innerlich eigentlich gespalten ist, wie allein und wie sehr am Pranger stand die da jetzt in dieser Nacht in Brüssel?
Haben wir Zeit für einen kurzen O-Ton? Olaf Scholz ist nämlich ganz am Ende der Pressekonferenz darauf angesprochen worden, heute Nacht.
Es handelt sich im Hinblick auf Nord Stream 2 um ein privatwirtschaftliches Vorhaben, das so weit vorangetrieben worden ist, dass dort jetzt eine Pipeline liegt. Und das ist jetzt noch eine genehmigte Pipeline liegt, sondern und noch eine Teilfrage entschieden wird, inwieweit das den Unbundling-Kriterien des europäischen Energierechts entspricht. Darüber entscheidet ganz unpolitisch eine Behörde in Deutschland, die aber viele zur Konsultation heranzieht. Dieser Prozess ist im Gange. Und ansonsten ist das eine andere Frage als die, die wir vorhin erörtert haben, nämlich dass wir uns untereinander unterhalten, was wir tun können, um sicherzustellen, dass eben der Fall nicht eintritt, dass die Integrität der Ukraine verletzt wird.
Soweit also der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wir haben es hier im O-Ton nochmal gehört aus der Pressekonferenz heute Nacht, die er gegeben hat, zusammen mit Emmanuel Macron. Er macht ganz klar, er will die Fertigstellung oder die Genehmigung, den Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 2 trennen von dem, was jetzt natürlich zunehmend Thema wird in Brüssel bei der EU und bei der NATO auch. Plant Russland einen neuen militärischen Angriff Richtung Ukraine? Ist denn das sozusagen, was geht da vor? Ich glaube, da sind hier auch alle Institutionen wirklich überfordert, in die Glaskugel zu schauen. Scholz hat das ganz klar getrennt gestern. Und das ist natürlich hier nicht Konsens. Also es gibt natürlich nach wie vor eine Reihe von Staaten, die sagen, wir müssen uns auch überlegen, ob das in einem Fall einer weiteren militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine, ob man da nicht wirklich komplett das Stoppschild zeigen muss.
Aber Bettina, das ist
so sieht die neue deutsche Bundesregierung das nicht.
Aber Klaus oder Bettina Klaus, also ich, als ich das gehört habe eben, das war wieder typisch Scholz. Und ich frage mich, das kann der doch nicht ernsthaft glauben, dass einem das irgendeiner abkauft, dass ein deutscher Bundeskanzler erzählt, dieses Nord Stream 2 Projekt sei sowas wie eine Abwasserleitung in einem kommunalen Erschließungsprojekt, wo halt das örtliche Bauamt drüber entscheiden muss. Das ist das politischste Projekt, genau. Das ist zurzeit nicht nur in Europa, sondern das hat eine globale politische Dimension. Und das ist nicht der Kommunalbehörde, sondern das ist die Bundesnetzagentur, die da im Augenblick drüber unterscheidet. Das ist eine untergeordnete Behörde des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums. Also politischer als Nord Stream 2 geht's nicht mehr.
Ich empfinde das sogar als Rückschritt, denn Angela Merkel war längst so weit in den Kommentierungen, wenn es um den Charakter dieses Pipeline-Projekts ging, regelmäßig zu ergänzen, dass das natürlich kein staatliches Projekt ist, dass aber die politische Dimension dieses Projektes inzwischen, und das hatte sich auch in den Jahren der alten Bundesregierung entwickelt über die Zeit, eine politische Dimension zweifellos anerkannt wird mit all den Verhandlungen, die mit der Ukraine in Sachen Transit und Sicherstellung von Transitgebühren geführt wurden. Der Dissens mit den Grünen ist ja überhaupt nicht zu verkennen. Robert Habeck macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass er die Dinge anders sieht als Olaf Scholz. Das war in der Pressekonferenz, wo beide Seite an Seite saßen, vor einigen Tagen deutlich zu beobachten, als Robert Habeck sagte, ja, natürlich laufe diese Prüfung und ja, da werde noch einige Zeit vergehen und man werde diese Zeit nutzen, ich zitiere ihn jetzt nicht wörtlich, aber aus der Erinnerung, um auch den außenpolitischen Rahmen, in dem dieses Projekt stattfindet, noch einmal insgesamt zu würdigen. Und für mich war eindeutig, dass da die Grünen die Tür wenigstens einen Spalt weit aufsehen, um dieses Projekt doch noch zu stoppen. Sollte es zu einer Eskalation kommen, dann steht für mich völlig außer Frage, dass die Grünen aus ureigensten Gründen, so wie sie Wahlkampf geführt haben, auf einem Stopp und auf einem Ende dieses Projekts bestehen müssen, komme was wolle, was den Koalitionsfrieden angeht.
Aber das ist doch irre, dass diese Bundesregierung nicht in der Lage ist, das auszusprechen. Also auch in Warschau, als ich mit Scholz in Warschau war, wurde natürlich auch darauf angesprochen, auf Nord Stream. Und dann kommt auch von Scholz dieses Rumgeeier und am Ende steht dann, ja, also und wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, dann wird das natürlich harte Konsequenzen haben. Und es ist doch klar, wenn es irgendeine Konsequenz geben muss, was soll das denn sonst sein? Wie soll denn da Nord Stream weitergehen? Du sagst es, Klaus, aber die Bundesregierung, also jedenfalls Scholz, ist nicht in der Lage, das auszusprechen. Und ich frage mich, das habt ihr jetzt wieder in Brüssel erlebt, muss sich irgendjemand darüber wundern, dass die Europäische Union nicht in der Lage ist, eine Sanktionsliste aufzustellen, wenn da alle Staats- und Regierungschefs zusammensitzen, wenn die deutsche Bundesregierung so eine Haltung...
Die Frage ist ja, wird sie mitgeteilt?
Ja, jetzt sagen Sie, das ist das tolle strategische Meisterwerk, dass man noch nicht sagt, was man macht und Putin macht das so und jetzt machen wir das auch mal so und haben in der Hinterhand und sagen aber noch nicht, was wir tun würden. Mein Eindruck, aber da müsst ihr mich korrigieren, ist, dass die noch nicht in der Lage waren, sich wirklich darauf zu verständigen, was sie tun.
Naja doch, also ich meine, das ist ja hier sozusagen das Pfeifen die Spatzen von den Bäumen hier in Brüssel. Natürlich gibt es angeblich diese Liste. Und sie wird genau aus den Gründen, damit man eben sie nicht sozusagen den Staats- und Regierungschefs zum Fraß vorwirft und zerredet öffentlich, wird das unter der Decke gehalten. Denn natürlich wäre nichts schlimmer, als wenn dann kommt, ja, die Deutschen und wir haben Nord Stream 2 und jeder rechnet dann für sich durch, was schaden mir denn diese Sanktionen in meinem Land? Und deswegen, das ist mein Eindruck, hält die Kommission, das ist ja auch von der Kommission ausgearbeitet worden, hält das quasi unter der Decke. Das war, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwie diskutiert wurde, also es wurde jedenfalls nicht öffentlich gemacht gestern. Es mussten ja auch die Handys abgegeben werden, als die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen darüber geredet haben, über das ganze Thema Russland. Also ich gehe davon aus, es gibt diese Liste. Ich glaube nicht, dass auf dieser Liste Nord Stream 2 steht,
weiß ich nicht. Die Kommission hat ja ihr Verfahren eingeleitet. Wir haben darüber gesprochen. Es wird immer gesagt, es geht um Wirtschafts- und Finanzsanktionen. SWIFT ist immer ein Thema, also Russland abzuschneiden vom internationalen Zahlungsverkehr und so weiter und so fort. Und das auch in Abstimmung mit den Amerikanern und auch mit den Briten natürlich und einigen anderen Ländern. Du hast nochmal charakterisiert, wie du Olaf Scholz gerade wahrgenommen hast. Und man muss sagen, das ist auch mein Eindruck, ja, diese Bundesregierung trennt nach wie vor Nord Stream 2 von allem anderen, was sich in der Welt abspielt. Und wir wissen ja, die Bundesnetzagentur hat die Uhr angehalten. Es gab gestern noch mal eine Meldung, ja, das sozusagen wird jetzt monatelang dauern. Das ist aber nur die Zeitrechnung, die sowieso schon klar war. Weil wenn die Zeit wieder läuft, dann geht das an die, dann kann die Bundesnetzagentur nochmal prüfen. Dann hat die EU-Kommission anschließend 4 Monate Zeit, ihre Meinung abzugeben. Dann geht es zurück an die Bundesnetzagentur. Die hat nochmal 2 Monate Zeit, sozusagen dann zu sagen, okay, ihr könnt jetzt Gas fließen lassen. Meine Vermutung gestern war, ich habe keine Bestätigung dafür bekommen, dass man natürlich in dieser aufgeheizten Situation, und wir wissen nicht, was Januar, Februar noch passieren könnte, dass man diese angehaltene Uhr auch möglicherweise dazu benutzt und sagt, also wir können die Zertifizierung nicht vornehmen, solange die Situation so ist, wie sie ist. Olaf Scholz, deswegen habe ich es gerade eingespielt, hat genau klar gemacht, das ist nicht der Fall, sondern sie trennen beides voneinander, die weltpolitische Lage mit der Ukraine und Nord Stream 2.
Stefan, ich würde dir widersprechen, wenn du glaubst, dass es da nur um Taktik geht oder um Winkelzüge, diese Sanktionsliste, wenn sie denn fertig ist, nicht zu veröffentlichen. Ich halte es für ein legitimes Argument zu sagen, dass es kontraproduktiv sein kann, diese Liste jetzt auf den Tisch zu packen, als eine Art Drohkulisse. Selbst der litauische Präsident war vorsichtig in der Formulierung dessen, was er zum Thema präventive Sanktionen sagte. Ein Land, das winzig ist im Vergleich zu Deutschland oder Frankreich, was das wirtschaftliche Gewicht angeht, das sich einer doppelten Front politischen Drucks aus Peking und Moskau gegenüber sieht. Und das hat seinen Grund. Ich fürchte, es geht hier sehr viel um das Thema Gesichtswahrung. Nehmen wir an, das stimmt, was Emmanuel Macron gesagt hat, dass es am Ende nur im Gespräch mit Russland eine Entschärfung dieser Diskussion geben wird. Und das Sanktionspaket wird jetzt auf den Tisch gepackt. Dann kann ich mir vorstellen, dass es für Putin schwerer geworden ist, Zeichen einer Entspannung zu setzen, weil sie sofort als ein Einknicken angesichts der öffentlich gewordenen Drohungen gesehen werden. Und deswegen finde ich es sinnvoll, das Signal zu geben, ohne es auf den Tisch zu legen.
Ja, es ist ja bloß so, dass der Rat diese Liste im Moment nicht hat und auch nicht konsentiert hat. Es ist ja nicht so, dass der Rat die Liste hätte und sie nicht veröffentlichen würde, sondern die Kommission hat sie. Das habt ihr auch gerade geschildert. Und die Kommission gibt sie nicht in den Rat, weil sie weiß, dass es da auseinanderfliegen würde und dass es da sozusagen von den Fliehkräften, von den politischen Fliehkräften im obersten Gremium, im obersten politischen Gremium dieser Europäischen Union zerrieben werden würde. Und ich glaube, da liegt natürlich die Problematik dieses Signals, dass Putin natürlich immer noch sagen kann, erstmal, na gut, wenn Frau von der Leyen sich in ihre Schublade eine Liste gelegt hat, dann will ich erst mal sehen, was passiert, wenn die Staats- und Regierungschefs dieser Europäischen Union mit all ihren problematischen Figuren und divergierenden Interessen sich darüber legen. Aber das ist Europa. Wir sollten vielleicht, Klaus, besonders auch noch mal sprechen über die Erlebnisse, die wir jetzt im unmittelbaren Kontakt mit der Regierung hatten. Du bist mit der Außenministerin gereist. Wir haben es eben schon erwähnt, bin mit dem Kanzler gereist. Und wir haben da nicht nur Baerbock und Scholz erlebt, sondern das ist ja für uns auch immer interessant, sowohl auf diesen Reisen als auch danach, jetzt bei Briefings, bei Gesprächen, diejenigen, mit denen sie sich umgeben, Sprecher, oberste Berater. Was hast du da bei Baerbock erlebt, Klaus?
Naja, das war ja eine Reise, die praktisch begann, während hier noch Hände geschüttelt wurden oder zumindest Fäuste aneinander gestoßen wurden rund um die Übergaben in den Ministerien. Sie war ja eine der, eigentlich die erste, würde ich sagen, nach der Kabinettssitzung am Abend der Amtsübergaben und der Vereidigung, die aufbrach Richtung Paris und dort dann am Morgen Gespräche führte. Sie wurde begleitet von Leuten, die ich jetzt eigentlich erwartet hätte, auch wenn wir das Begleitprogramm anschaut. Da war natürlich die Botschafter dabei, aber vor allen Dingen vom Auswärtigen Amt der politische Direktor Jens Plötner mit dabei, der dann unmittelbar darauf ins Bundeskanzleramt gewechselt ist und dort jetzt die außenpolitische Abteilung leiten wird. Jens Plötner ist also ein Mann, der als mit großer Erfahrung im Auswärtigen Amt jetzt im Bundeskanzleramt ist. Und weil wir so viel geredet haben über ein mögliches Konkurrenzverhältnis zwischen diesen beiden Häusern, ist Plötner da sicherlich eine wichtige Figur, ein Mann mit ungemein großer Erfahrung, jenseits der Tatsache seines jüngsten Amtes, in dem er unter anderem die Iran-Verhandlungen von deutscher Seite aus intensiv geführt hat, hat er im Auswärtigen Amt, das ist für uns Journalisten wichtig, weil er einfach weiß, wie die Medien ticken, als Sprecher des Amtes fungiert. Er hat ein Ministerbüro über Jahre geleitet, er war Botschafter in Griechenland, er war Botschafter in Tunesien, er war Botschafter in Sri Lanka. Also viele Stationen eines Mannes, der sowohl die Ukraine-Krise, die ihn auch jetzt begleiten wird, aber eben auch das Thema Iran, das so ein bisschen, habe ich das Gefühl, unter dem Schirm läuft, weil die Eskalation im Moment noch nicht richtig fassbar ist, das Potenzial aber unbedingt vorhanden ist. Es könnte ein großer, großer Krisenherd ist, sein der nächsten Monate, der nächsten Jahre, wenn das Thema Russland aus den Schlagzeilen verschwunden ist.
Und dieser Plötner, muss man dann sagen, ist Nachfolger als Leiter der Abteilung 2 im Bundeskanzleramt von Jan Hecker, das war der langjährige außenpolitische Berater der Bundeskanzlerin, der als Krisenkoordinator in der Flucht- und Migrationskrise 2015 ins Kanzleramt kam und dann im Sommer als deutscher Botschafter nach China ging und dort wenige Tage nach der Übergabe seines Beglaubigungsschreibens verstorben ist. Also das ist Jens Plötner. Jens Plötner. Mhm.
Genau, und so wie ich also Paris und Brüssel als klassische Antrittsreisen mit freundlichen Glückwünschen erlebt habe, ist es interessanter, die beiden Vorstellungen, also die von Scholz und die von Baerbock in Warschau, nebeneinander zu legen. Stefan, du hast das ja dann ein oder zwei Tage später erfahren, wie sich Scholz dort verhalten hat. Das war eine lange Pressekonferenz. Ich hatte das Gefühl, dass man hier Annalena Baerbock auch testen wollte auf polnischer Seite. Wir wissen, um die bilateralen Beziehungen steht es nun alles andere als gut. Da ist viel Populismus, ich würde sogar fast sagen Gift im Spiel. Das Thema Reparationen spielte in beiden Pressekonferenzen eine Rolle. Auch das Thema Rechtsstaatlichkeit und Annalena Baerbock hat, finde ich, auf eine fast provokative Eingangsbemerkung ihres polnischen Amtskollegen dahingehend, dass er sein erstes Amtsjahr ja gerade hinter sich gebracht habe und gelernt habe, dass manches Theorie ist und vieles in der Praxis anders, und viele Glückwünsche begleiten ihren Weg, Frau Baerbock. Das klang ein bisschen gönnerhaft, dass sie sich ganz gut gewehrt hat, indem sie gesagt hat, na, Glück alleine reicht nicht, Hoffnung auf Veränderung gehört dazu, und da war der Blick fest auf Warschau gerichtet.
Bei Scholz war es ja so, dass wir im Kopf und im Ohr hatten diese Rede des polnischen Außenministers Zbigniew Rau in der Pressekonferenz mit Baerbock, die von manchen als 20-minütige Tirade beschrieben worden ist. Da dachte ich, na gut, ist der Premierminister Morawiecki jetzt milder, haben die da einfach mal Druck abgelassen bei der Außenministerin, und ich fand das eigentlich gar nicht. Ich finde, Morawiecki war nicht weniger deutlich und, wenn man so will, hart. Zwar natürlich auch alle Glückwünsche, die dazugehören, dem neuen Bundeskanzler gegenüber, aber der begann seine Vorstellung ja auch sofort damit, dass er sagte, wir haben Ihren Koalitionsvertrag gelesen, wir haben gelesen, was da für Vorstellungen von Europa drin sind, und wir haben eine andere Vorstellung von Europa. Und dann wurde der Koalitionsvertrag, die Vorstellung eines europäischen Föderalismus wurde in einem Atemzug mit Gleichschaltung genannt, zumindest in den Worten der Übersetzerin. Also das war schon sehr deutlich, vor welchem Bruch man, vor welchen tief, fundamental unterschiedlichen Vorstellungen von der Zukunft Europas man da steht. Und das ist das, was ich eben meinte, dass Scholz das auch da so glatt gebügelt hat, dann was die Auseinandersetzung um Rechtsstaatlichkeit, wo wir es ja wirklich mit einer Demontage von Rechtsstaat und Demokratie in Europa zu tun haben, da könne man doch pragmatische Lösungen finden, sagte der Bundeskanzler. Und ich habe mich gefragt, wie soll man denn da pragmatische Lösungen finden? Da geht es nicht um Sachen, wo man irgendwie eine kleine Stellschraube dreht, sondern da geht es um divergierende Grundverständnisse.
Weil wir über Personen reden, ich hätte an euch beide jeweils eine Frage, die sich um Personen dreht. Das eine ist so eine Art, nicht Gegengewicht, aber eine Ergänzung natürlich zu Plötner, nicht auf Augenhöhe, sondern stärker im Rang eines Staatssekretärs. Cookies, ein Mann, über den du vielleicht etwas sagen kannst, Stefan, was seine Rolle im Bundeskanzleramt angeht. Und dann Bettina, die würde ich gerne fragen, es sind ja Europapolitiker, führende Europapolitiker, gerade bei den Grünen, zurück nach Berlin gewechselt. Wenn ich an Giegold denke, der gegangen ist zu Habeck ins Wirtschaftsministerium, wie wichtig sind diese Querverbindungen, die da jetzt gezogen werden können mit Menschen, die sich in Brüssel sehr gut auskennen? Vielleicht Stefan, du?
Ja, Bettina, fangen wir an, das finde ich auch interessant
jetzt. Okay. Naja, erheblich. Ich meine, Sven Giegold war hier natürlich eine Figur, der hat extremst auch darauf hingearbeitet, dass er eine Öffentlichkeit hat. Er hat sehr intensiv Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten hier gesucht. Insofern ist das, ich will das jetzt parteipolitisch überhaupt nicht werten oder von inhaltlich ist er natürlich hier ein Verlust als jemand, der mit einer großen Erfahrung natürlich nach Berlin geht. Vieles andere ist meiner Meinung nach offen. Ich meine, wir sehen es ja im Augenblick. Ne? Also die Grünen, die angetreten sind, auch mit diesem Anspruch irgendwie auch gegen Nord Stream 2, es ist jetzt, glaube ich, gerade die 5. Europaparlamentsresolution verabschiedet worden, die den Stopp fordert, immer noch fordert. Wir sehen, wie sich das im Augenblick in aktueller Politik niederschlägt. Ich habe gerade den O-Ton von Olaf Scholz eingespielt. Das ist eigentlich die klassische SPD-Haltung im Grunde genommen. Von daher bin ich nicht ganz sicher, wie das ist, hier sind einige Lücken gerissen worden. Aber das führt mich so ein bisschen zu der Überlegung, wie stark die Grünen da ihren doch teilweise abweichende Haltung da wirklich einbringen werden. Ich meine, wenn es spitz auf Knopf kommt, jetzt auch mit der Ukraine und mit Nord Stream, weiß ich nicht, welche Szenarien da denkbar sind. Im Augenblick finde ich nicht, dass sie dann sehr starken Einfluss haben.
Ja, das sehe ich anders. Und das haben wir auch ein paar Mal beschrieben, dass sich die Grünen hier eigentlich europapolitisch sehr stark aufgestellt haben. Zunächst mal in den Achsenbildungen der Ministerien, die sie für sich gezogen haben. Das Außenministerium mit der Europaabteilung. Dann künftig mit den europäischen und internationalen Befugnissen rübergezogen aus dem Umweltministerium, also Annalena Baerbock. Künftig auch die Repräsentantin Deutschlands bei den internationalen Klimakonferenzen. Dann eben das Wirtschafts- und Klimaministerium, das Umweltministerium, das Landwirtschaftsministerium. Also sehr zielgerichtet, das haben die strategisch so gemacht, die Ministerien, zwischen denen gerade in der europäischen Koordinierung dann in Brüssel in früheren Regierungen bei unterschiedlichen parteipolitischen Zuordnungen dann die Interessenkonflikte, etwa zwischen Umweltministerin Schulze und Wirtschaftsminister Altmaier in der letzten Bundesregierung immer wieder deutlich wurden und zu Schwierigkeiten geführt haben. Das will man künftig alles in einer grünen Kabinettsmannschaft, in einem grünen Team klären. Und da gehören dann diese starken, europapolitisch profilierten Politikerinnen und Politiker dazu, die sich besonders Robert Habeck da an sich gebunden hat im Außenministerium. Sven Giegold ist genannt worden, wirklich einer der profundesten Kenner europäischer Mechanismen, Aktenfresser hat neulich, wie bitte? Dann Franziska Brandner muss unbedingt genannt werden, Europaexpertin, außenpolitische Expertin hier in der Bundestagsfraktion, super gut vernetzt in den Élysée-Reihen, exzellente Kennerin der europäischen Zusammenhänge. Also die sind da sehr stark aufgestellt und Bettina, lass mich eins noch sagen kurz, dann muss man natürlich sehen, auf der anderen Seite stellt sich der Scholz im Kanzleramt auch neu und stark auf. Klaus hat den Namen Jörg Cookies genannt, den er aus dem Finanzministerium mitgebracht hat. Jetzt auch als Staatssekretär, das ist neu, im Bundeskanzleramt. Und dieser Cookies hat deswegen eine starke Position, weil er in sich in seinem Zuständigkeitsbereich vereint zwei Abteilungen, die Abteilungen 4 und Abteilung 5 im Bundeskanzleramt, also die Abteilung für vor allen Dingen Wirtschaft, die bisher der Lars-Hendrik Gröller geleitet hat, und die Europaabteilung, die Corsepius bei Merkel geleitet hat. Also diese beiden Bereiche werden da jetzt in einer Figur zusammengebunden und das wird total interessant, wie da die Koordinierung dann in der Bundesregierung in Zukunft laufen wird. Ganz klar ist ja, beide, die SPD und die Grünen, haben da ganz starke Ambitionen. Das ist ja schon kurz auch deutlich geworden in diesem Flackern, das es gegeben hat mit Mützenich, der mit Blick auf die Außenpolitik gesagt hat, das Kanzleramt koordiniert das alles, und sofort dann auf Twitter die Reaktion von Omid Nuripur, der gesagt hat, das ist eine, wie hat das formuliert, Entwertung des Auswärtigen Amtes und erinnert an die alte, überkommene Koch-Kellner-Logik.
Genau, das war mein Punkt. Ich habe das Interview ja auch gehört mit Mützenich und habe schon einigen Kolleginnen und Kollegen hier empfohlen, das mal nachzuhören. An Koch und Kellner hatte ich auch denken müssen. In der Tat, das Europäische Parlament hat einige starke Stimmen abgegeben. Franziska Brandner schon vor einigen Jahren ist ja zurückgegangen nach Berlin. Sven Giegold ganz sicherlich. Ich will nur sagen, das bleibt abzuwarten, wie stark die Grünen sich da inhaltlich ausrichten und welchen Einfluss sie ausüben können. Und ich finde, Nord Stream 2 ist möglicherweise dann der Knackpunkt. Denn in der SPD-Position habe ich hier bisher nichts gehört, was davon darauf schließen lassen würde, was Nord Stream 2 angeht, dass die SPD da ein wenig grün eingefärbt wurde. Mitnichten. Und ich glaube, wenn es wirklich zu einer außenpolitischen Krise kommen wird, mit Ukraine im nächsten, im Spätwinter, wann auch immer, dann wird sich die Frage eben auch nochmal sehr deutlich für die Bundesregierung stellen, wer da tatsächlich Koch und Kellner ist und wie viel Einfluss die Grünen, die wirklich dagegen opponiert haben, schon seit langer Zeit, wie viel Einfluss sie tatsächlich da gewinnen oder schon oder ausüben können.
Ja, klar ist jedenfalls, also die Grünen sind da ganz ambitioniert nach außen aufgestellt, und im Kanzleramt geht man, das hören wir auch immer wieder, davon aus, dass das Kanzleramt als zentrale Steuerungs- und Koordinierungsinstitution dieser Bundesregierung, auch weil es ja zum ersten Mal eine Drei-Parteien-Regierung ist und weil es so viele ressortübergreifende Themen gibt, dass das Kanzleramt da an Bedeutung gewinnen wird. Wird ja übrigens auch schon Anbau gebaut, drüben auf der anderen Spreeseite mit, ich glaube, 209 Büros. Also die große Tendenz des Machtzuwachses des Kanzleramts, die wird sich auch in dieser Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach fortsetzen. Stoff für viele neue weitere Politik-Podcasts. Das würde ich mal sagen, war für heute die Folge 235. Ich gebe noch mal den Tipp für diejenigen, die jetzt, wir haben jetzt am Anfang doch noch ein bisschen über Merz gesprochen, die da noch mehr hören wollen. Abonniert den Podcast Der Tag, gemacht von unseren Kölner Kollegen aus dem Zeitfunk. Und da ist heute jetzt, während wir hier reden, Katharina Hamberger drin, erzählt noch mal ganz viel dazu, was heute bei der CDU los war. Wir machen auf alle Fälle nächste Woche vor Weihnachten nochmal einen Politik-Podcast. Dann gibt es möglicherweise für uns auch mal eine kleine Weihnachtspause. Für heute schönes Adventswochenende, gute Zeit, alles Gute und Grüße zu euch nach Brüssel. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.